Ich habe mich kurzfristig entschieden, über welche Bibelstelle ich heute sprechen möchte. Und das ist Philipper 4. Philipper 4 enthält einen Vers, der so gerne zitiert wird. Und auch so gerne auftätowiert wird oder als Autoaufkleber fett auf die Heckscheibe und. Nämlich, ahnt ihr's? Ja. Genau. Ich lese euch mal aus der neuen Genfer Übersetzung Philipper 4 ab Vers 10 vor. Da schreibt Paulus an die Christen in Philippi: Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal, also wiederholt, möglich war, etwas für mich zu tun. Ihr hattet das ja die ganze Zeit über im Sinn, doch fehlte euch bisher die Gelegenheit dazu. Ist das nicht nett umschrieben? Ihr wolltet mir unbedingt helfen und es gab keine Gelegenheit. Ihr habt euch so danach gesehnt, mir was Gutes zu tun. Und es ging einfach nicht. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte. Denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Und jetzt kommt der eigentliche Vers. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Oder auch anders übersetzt, alles kann ich durch den, der mit mir ist, der mich stark macht. Trotzdem war es gut, dass ihr euch in meiner schwierigen Lage um mich gekümmert habt. Dieselbe Hilfsbereitschaft habt ihr ja von allem Anfang an bewiesen, liebe Philipper. Ihr wisst es selbst am besten. Nachdem ich euch das Evangelium verkündet hatte und dann aus der Provinz Mazedonien abgereist war, kam es zwischen euch und mir zu einem gegenseitigen Geben und Nehmen. Ihr wart die einzige Gemeinde, mit der es sich so verhielt. Ja, sogar als ich noch in Mazedonien war, in Thessalonich, habt ihr mir mehr als einmal etwas zu meiner Unterstützung zukommen lassen. Denkt jetzt nicht, ich wäre darauf aus, noch mehr zu bekommen. Es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, immer weiter anwächst. Im Übrigen habe ich alles erhalten, was ihr mir geschickt habt und habe jetzt mehr als genug. Ich bin mit allem reichlich versorgt, seit Epaphroditus mir eure Gabe überbracht hat. Sie ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt. Ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er Freude hat. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Gott, unserem Vater, gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Ich finde es ganz wichtig, diesen Text einmal so im Gesamten zu lesen, weil wir ja gerne so richtig tolle Bibelverse aus dem Kontext nehmen. Und ich weiß noch, als Kind habe ich dann bei Gerd Medien, da gab es alles Mögliche mit "Ich vermag alles durch Christus, der mir den Sieg gibt", ist es in manchen Übersetzungen sogar. Ne? Und man liest das und denkt so: Tschakka, du schaffst es, ich kann alles durch Jesus. Aber der Kontext, in dem wir diesen Bibelvers finden, trifft sich ja in einem Kontext, nämlich mit, egal in welchen Lebensumständen ich mich finde, ich fasse es mal ganz grob zusammen, Gott ist immer derselbe. Gott ist immer derselbe, egal was meine Lebensumstände sind. Und seine Gegenwart hilft mir, mich in diesen gegenwärtigen Umständen zurechtzufinden. Und das ist dann schon wieder eine nicht ganz so sexy Botschaft. In so diesen stärkeren charismatischen Kreisen oder wenn ich mich mit Menschen unterhalte, dann merke ich immer wieder, wie herausfordernd es ist, über Situationen zu sprechen, die schmerzhaft sind. die wehtun. Ich habe zum Beispiel auch schon von Christen so an den Kopf geschmissen bekommen, ich soll doch nicht sagen, dass ich eine Depression habe. Warum? Weil es Menschen überfordert. Es passt nicht in dieses christliche Konzept von, Jesus hat doch den Sieg davon getragen. Versteht ihr, wie ich das meine? Es passt nicht in das Konzept von, aber Jesus ist der Sieger. Hurra! Natürlich ist Jesus der Sieger. Darauf baue ich fest. Wir haben gerade unser Glaubensbekenntnis gesungen. Natürlich baue ich darauf, dass Jesus der Sieger ist. Aber Jesus ist im Gegensatz zu mir nicht an Raum und Zeit gebunden. Und Jesus darf schon bereits zu Rechten des Vaters sitzen, wovon ich ja noch nur träumen kann. Wir dagegen sind hier auf Erden in diesem aufreibenden Zustand von, wie wir es in der Vineyard gerne sagen, schon und noch nicht, manchmal regelrecht gefangen. Es reibt uns manchmal auf. Und ich merke, dass es unsere Herausforderung ist, da eine geistliche Reife zu erlangen, diese geistliche Reife, die Paulus ja da bewiesen hat, von der er spricht. Und Paulus, der ja vom Sieg Gottes spricht, war kein charismatischer Überflieger. Paulus hat erlebt, was es bedeutet, Schmerzen zu haben. Also Paulus hatte irgendein körperliches Leiden, von dem wir nicht so genau wissen, was es war, was relativ schwierig ist, es zu interpretieren, es ist sehr ominös, keine Ahnung. Von bis kann das alles Mögliche gewesen sein. Von furchtbarem Fersensporn bis hin zu dauerentzündeten Zahn oder Prostataleiden, keine Ahnung, wissen wir nicht. Aber es war etwas, was ihn so gequält hat, dass er darüber geschrieben hat. Paulus saß im Gefängnis. Und Gefängnis in der Antike, Mama, ganz ehrlich, normales Leben in der Antike war teilweise schon echt fies. Ich meine, die Römer haben super Sachen sich überlegt. Toiletten und wie nennt man das? Wasserleitungen und so weiter und so fort, waren die richtig top modern. Aber wenn du jetzt halt kein freier Bürger warst, hattest du da jetzt nicht unbedingt Zugang dazu. Und je tiefer du in der gesellschaftlichen Schicht warst, da hattest du erst recht keinen Zugang dazu. Also das normale Leben war schon fies. Aber in der Antike im Gefängnis zu sitzen, das war bestimmt nicht easy peasy. Ich meine, ich finde es, glaube ich, heute schon nicht nice, im Gefängnis zu sitzen. Also auch in Deutschland nicht. Aber in der Antike, wo du wirklich, ne, du saßt dann in deinem eigenen Dreck da, da hast du nicht die Möglichkeit gehabt, auf die Toilette zu gehen. Da hattest du nicht die Möglichkeit, dreimal am Tag eine ordentliche Mahlzeit zu bekommen, etc. Wenn du Glück hattest, hattest du Verwandte, die dich damit versorgt hatten und ansonsten musstest du gucken. So, also, er schreibt ja hier von Lebensumständen, die ihm bekannt waren. Er war erst jemand, dann war er niemand, hat eine Namensänderung in dem Ganzen gemacht, die seinen Niemandsstatus nochmal mitzementiert hat. Er hat Schmerzen miterlebt, er hat Krankheit miterlebt, er hat es erlebt, wie es ist, mit Steinen aus der Stadt fortgejagt zu werden. Also es ist ein echt bewegtes Leben. Und in diesem Ganzen spricht Paulus in einer Reife davon, dass er gelernt hat, mit allem umzugehen. Und wie? Durch Gottes Kraft, die mit ihm ist. Und ich glaube, es ist unsere Herausforderung, Reife zu erlernen, reife Nachfolger Christi zu werden, die lernen, Dinge nicht immer sofort wegzudrücken. Und sei es auch geistlich nett wegzudrücken, gibt so schöne Phrasen, die man dafür nutzen kann. Lass uns drüber beten. Natürlich beten wir über Dinge, aber das macht es ja nicht immer sofort gut. Und so begegnen mir in diesem Text zwei Sachen. Erstens diese Reife, von der ich gerade sprach. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung einer jeden einzelnen Person, sich auf den Weg zu machen, Gott zu entdecken, auch wenn die Umstände richtig schwierig sind. Es gab in meiner Kindheit eine Situation, die fand ich, die hat mich ganz, ganz nachhaltig in meinem Leben sehr negativ beeinflusst. Ich gucke mich um. Nein, wir haben keine Kinder heute hier. Joel zählt nicht mehr. Also ich habe meine Eltern, die waren jung und sehr unbedarft, emotional total unreif und eigentlich total damit überfordert, Kinder zu haben. Und so gab es eine Situation, da war ich etwa maximal 5. Manche von euch kennen die Geschichte schon. Da hat mein Vater mich dadurch bestraft für etwas, was ich nicht konnte. Ich konnte die Uhr noch nicht lesen, niemand hat es mir beigebracht und ich war zu spät nach Hause gekommen. Und die Strafe dafür war, dass ich in einem dunklen Raum über Stunden auf getrockneten Bohnen knien musste. So, und das hat echt nachhaltig was mit mir gemacht, nämlich, dass Dunkelheit für mich der absolute Horror war. Wenn es irgendwo dunkel wurde, bin ich total kopflos geworden. Es hat was mit mir in meiner Gottesbeziehung gemacht, nämlich, dass ich Gott nicht mehr als Vater so sehen konnte. Es hat was in meiner Männerbeziehung natürlich gemacht. Ne? Also das ist ja so mein, dass der Vater ist das erste Identifikationsbild so mit Männern etc. Und es hat was auch mit meinem Glauben gemacht. Für mich war Gott immer so dieser Gott, dem ich irgendwie so misstrauen kann. Denn immer wenn es irgendwie so ein bisschen schwierig wurde, war klar, okay, Gott ist sauer auf mich. Was muss ich jetzt lernen? Wie will er mich bestrafen? Was passiert jetzt gerade? Das war das, wie ich es zuerst gelernt hatte. Gott ist sauer. Später dann habe ich ganz viele nette Charismatiker kennengelernt, die mir gesagt haben, Gott ist nicht sauer, Gott ist immer gut. Und wenn du mit Sachen herausgefordert bist, dann liegt's an dir, dann hast du halt nicht genug gebetet. So, und dann war klar, okay, wenn Gott jetzt nicht sauer ist, ich da nichts lernen muss, dann muss ich gucken, wo muss ich denn vielleicht ein bisschen besser glauben. Aber alles, was mich irgendwie so herausgefordert hat, habe ich dann irgendwie so fromm weggeschoben. Mit, okay, Jesus ist der Sieger, wir schieben das weg, wir beten dafür, aber wir schieben es zur Seite. Aber diese emotionale Reife, sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, ich schaue denn mal hin, das hat mich erst dahin gebracht zu sagen, okay, ich erlebe da plötzlich eine neue Freiheit. Und die entscheidende Frage dabei war, wo war Jesus in diesem Ganzen? Wo war Jesus in dieser Situation, in der du dich da als Kind wiedergefunden hast? Und ich hatte so dieses Bild, als ich da darüber nachdachte, hatte ich so dieses Bild und sah, wie ich so als kleines Mädchen da knie, völlig verzweifelt. Die Geschichte hat ja noch viele Details, die wir jetzt hier abschneiden. Aber und dann sah ich, wie Jesus in der Ecke neben mir kniete und bitterlich weinte und mit mir gelitten hat. Und das brachte so einen Frieden in mich hinein, weil ich gedacht habe, wow, das ist auch Gott. Gott ist nämlich nicht nur der Sieger, der triumphierend seinen Triumphzug führt, sondern Gott ist auch der Gott, der am Kreuz hängt, der Gott, der Schmerzen durchlebt, der Gott, der sich mit unserem Schmerz auch identifiziert und der uns in unserem Schmerz auch begegnet. Und dem wir auch in unserem Schmerz begegnen dürfen. Und so stehe ich heute hier und habe eine andere Sicht auf diese Dinge und muss trotzdem sagen, Jesus ist der Sieger und er heilt, aber es gibt Teile meines Lebens, die sind kaputt. Und es ist eine Realität. Und das ist auch wiederum eine Realität, mit der manche Christen nicht gerne konfrontiert werden. Ja, ich erlebe Jesus total als Heiler. Ich habe ihn sogar als Versöhner erlebt. Meine Eltern und ich, wir sind heute versöhnt. Vielleicht ist das jetzt keine Predigt, die wir ins Internet stellen. Die gute Botschaft ist, wir sind tatsächlich versöhnt, weil das der Heilige Geist gemacht hat. Und dennoch ist es nachhaltig so, dass in meiner Kindheit Sachen zerstört wurden und das hat Auswirkungen auf mein gesamtes Leben. Das hat Auswirkungen auf meine Elternschaft. Das hat Auswirkungen auf meine Ehe. Das hat Auswirkungen auf meine Freundschaften. Das hat Auswirkungen auf meine Leistungsfähigkeit und. Ist Jesus der Sieger? Ja. Und trotzdem bügelt dieses Wissen nicht alles glatt in unserem Leben. Und die Herausforderung ist es eben, zu lernen, damit umzugehen. Zu lernen, damit umzugehen, dass wir mit Jesus nicht auf der Überholspur leben. Und wenn wir in die Bibel schauen, merken wir, Gott macht uns da auch überhaupt nichts vor. Niemand im Neuen Testament lebt auf der Überholspur. Da gibt es eine Menge Märtyrer. Schade. Ich sag's immer wieder, das ist nicht unbedingt so ein super Werbebuch mit Werden Sie Christ. Sondern wir erleben in diesem Leben mit Jesus eine Fülle, die über das hinausgeht, was wir rein menschlich an Rechnung aufstellen können. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen, okay, ich habe eine tolle Kindheit gehabt, ich habe einen super Job, ein gutes Einkommen, meine Kinder sind artig, lieb und brav und ich habe ein tolles Haus und deswegen ist Jesus der Sieger. Gott ist gut. Aber zu sagen, Gott ist gut, wenn man im Bett liegt und sich denkt, lohnt sich das Aufstehen heute, mir tut alles weh. Am liebsten würde ich mir die Decke über den Kopf ziehen und so tun, als gäbe es mich heute nicht. Und in den Situationen dennoch zu sagen, Gott ist gut, das ist die Herausforderung im Leben. Und ich verstehe so vieles nicht. Ich verstehe nicht, warum ich manches erleben musste in diesem Leben. Keine Ahnung. Aber ich möchte mich entscheiden zu sagen, Gott ist gut. Und ich vertraue ihm, auch wenn ich es nicht checke. Auch wenn ich Lebensumstände gerne anders hätte. Ich kapiere es manchmal nicht. Aber irgendwann mal werde ich es vielleicht kapieren. Oder es wird egal sein, weil ich eben auch zu Rechten so umsitzen darf und mich freuen darf. Vielleicht ist es mir dann Latte. Kann ja sein. Ich habe gehört, dann sind wir alle mit Loben beschäftigt. Der zweite Aspekt, der mich sehr bewegt hat in diesem Text, ist dieser Text von Gemeinschaft. Was ich immer wieder auffällig finde, ist im Neuen Testament, im Alten auch, aber da fällt es uns, also da ist sowieso das der Adressat meistens das Volk Gottes. Und wir lesen das wie so einen kleinen Historienfilm oft. So. Aber ich finde, im Neuen Testament wird es dann nochmal so ein bisschen greifbarer, weil es ja an eine Gemeinde geschrieben ist. Zum Beispiel die ganzen Briefe, die wir da vorfinden. Oder eben auch dieses Umgehen Jesu mit seinen Jüngern, das Umgehen Jesu mit den Menschenmengen. Es geht immer um Beziehungen und Beziehungsstrukturen. Und was mich in diesem Text so bewegt, ist, wie Paulus über die Philippa schreibt. Dass da eine Gemeinschaft ist, die offensichtlich die Sehnsucht hat, Gutes zu bewirken. Schreibt, ach, ihr habt euch doch so lange gewünscht, mich unterstützen zu können. Tada! Hier kommt die Gelegenheit. Und ich finde, an der Stelle ist es irgendwie so beispielhaft. Ja, gleich wieder. Du darfst gleich was haben vom Abendmahltisch. Ja, da lauert sie schon die ganze Zeit drauf. Ilva, mein roter Faden, Mensch. Genau. Dieses Bewusstsein, Paulus schreibt hier ja, dass wir durch Jesus Christus versorgt werden in unseren Bedürfnissen. Und ganz oft denken wir, ja gut, dann setze ich mich zu Hause in meinem stillen Kämmerlein hin und halte die Hände raus und so Goldtalermäßig fallen mir dann die Bedürfnisse erfüllt zu. Und beim Lesen dieses Textes ist mir aber nochmal so bewusst geworden, dass Jesus Christus in unserer Welt der Leib Christi ist. Nämlich du und 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 ich und du und du und du und du, dass wir gemeinsam der Leib Christi sind, der mit für Versorgung sorgt. Und ja, da gibt es diesen übernatürlichen Aspekt, nämlich der Heilige Geist, der das überhaupt in uns freisetzt. Freigiebigkeit zum Beispiel, das ist echt eine Geistesgabe. Die einen sind damit geboren und die anderen empfangen. Sorry, it is, wie it is. Gastfreundschaft ist eine Gabe. Auch da, die einen sind damit geboren. Ich habe es einfach, das kulturelle Ding bei uns. Und andere müssen das erst für sich empfangen und erlernen. So ging es zum Beispiel meinem Mann. Und wenn diese Gaben zusammenkommen in einer Gemeinschaft, dann wird das Wirken Christi in unserer Welt nochmal so nachhaltig greifbar und realisierbar. Und das finde ich wiederum total faszinierend. Und wir erleben das gerade ganz massiv, dass wir als Gemeinschaft jemanden unterstützen durften und es anfängt, sich im Dorf hier rumzusprechen. Weil die gute Botschaft dann eine gute Botschaft ist, wenn sie im Hier und Jetzt schon irgendeine Bedeutung hat. Jemanden immer zu vertrösten auf Himmel, das ist eine ganz schwierige Kiste. Weil das, was irgendwann mal ist, also meine Kinder interessiert das nicht. Die wollen wissen, wann gibt es das Eis und ist es hoffentlich in der nächsten halben Stunde. Ah, du kennst meine Kinder, Chrissy. Also, und deshalb glaube ich, ist es die Herausforderung von uns als Jesu Nachfolger, von uns als Kirche, von uns als Gemeinschaften, als lokaler Kirche, als lokalem Leib Christi an jedem Ort, wo er sich manifestiert, in diese Reife hineinzukommen, damit umgehen zu können, dass wir uns wirklich in dieser Spanne aus schon und noch nicht befinden. Und ja, ich sehne mich daraus, dass diese Spanne immer kleiner wird. Wir beten, dein Reich komme. Und damit meinen wir, es soll sich im Hier und Jetzt dein Reich manifestieren und zeigen. Wir beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch hier auf Erden. Und ich möchte das erleben, dass das immer mehr und mehr und mehr und mehr geschieht. Ich möchte das erleben. Aber ich möchte gleichzeitig erleben, dass wir nicht geistlich wegbrechen, weil wir nicht die Reife haben, auszuhalten, dass es diese Spanne gibt. Gottes Wesen verändert sich nicht, bloß weil meine Umstände mir das vorgaukeln. Gott ist immer noch Gott. Und auch wenn ich in diesen Umständen manchmal nicht weiß, und keine Ahnung habe, dann möchte ich mich darauf stellen, okay, Gott, du bist immer noch Gott und du bist immer noch souverän. Egal, wie es mir geht und egal, wie es weitergeht, du bist immer noch souverän. Und da wünsche ich mir, dass wir wirklich hinkommen, Gott immer noch Gott sein zu lassen, auch wenn die Sturmflut kommt. Und ich glaube, das ist so in dieser Season, in dieser Zeit, empfinde ich, dass es gerade etlichen Menschen, mit denen ich im Austausch bin, so geht. Dass es so gerade diese Herausforderung ist, da nochmal genau hinzuschauen und zu sagen, okay, wie sehr ist Gott mein Fundament? mein persönliches Fundament, aber wie sehr ist auch Gott unser Fundament als Gemeinschaft, wenn wir Christus in dieser Welt sind? Wenn wir Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit repräsentieren möchten? Und wie gehen wir damit um, wenn Sturmfluten rütteln? Auch an uns als Gemeinschaften. Wie gehen wir damit um, wenn das noch nicht scheinbar die Oberhand behält? Wie gehen wir damit um, dass Gott uns dazu beruft, sein Leib zu sein? Auch wenn wir herausgefordert sind. Boah, jetzt ziehe ich euch ganz schön runter. Gab's schon alles vorher. Wir wollen gleich zusammen das Abendmahl feiern. Und wir wollen das wirklich mit diesen zwei Aspekten tun. Zum einen wirklich dieser übernatürliche Aspekt, dass wir Christi Leib aufnehmen und Christi Blut aufnehmen. Ich glaube, dass das so ein Geheimnis ist, ein tiefes Geheimnis des Christentums. Christus zu verstoffwechseln. Und wir wollen es gleichzeitig mit dem Bewusstsein tun, dass wir ein Leib sind. Dass wir sein Leib sind. Berufen in dieser Welt, sein Reich zu demonstrieren. Berufen in dieser Welt, seine Botschafter zu sein. Berufen in dieser Welt, darum zu ringen, dass Gottes Wille geschieht, wie er im Himmel geschieht.